Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. Formal ging es bei der Wahl um die Zusammensetzung des Europaparlaments in Brüssel und Straßburg. Und schon das hat weitreichende Auswirkungen auf Europas Wirtschaft. Doch die Wahlergebnisse haben Konsequenzen weit über das Parlament hinaus. Frankreich etwa steht vor Neuwahlen. In Deutschland gab es vor allem für die Grünen und die SPD herbe Wahlniederlagen. Und in weiten Teilen Ostdeutschlands sind die Landkarten mit dem Wahlergebnis dunkelblau. Dort bekam die AfD die meisten Stimmen. Ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Wahlverhalten und der wirtschaftlichen Lage der Wählerinnen und Wähler, das schauen wir uns in dieser Sendung an. Wir schauen auf Reaktionen von Wirtschaftsvertretern und wir sprechen mit einem Mann, der eigentlich den Zusammenhalt zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft fördern will. Und außerdem bis 17.30 Uhr, wie sich Sennheiser als deutsches Traditionsunternehmen auf dem Weltmarkt behaupten will. Wirtschaftsverbände und Chefinnen und Chefs von Unternehmen vermeiden es in der Regel, sich klar für eine Partei einzusetzen oder für die Regierung oder die Opposition. Dass also ein Chef von einem Unternehmen X sagt, alle müssten unbedingt Partei Y wählen, ist in Ländern wie Deutschland ungewöhnlich. Verbände wiederum kritisieren die Bundesregierung durchaus, bleiben dabei aber eher konstruktiv. Mit Blick auf rechtsextreme oder rechtspopulistische Parteien wurden Firmen und Managerinnen vor den Europawahlen zumindest etwas deutlicher. VW-Chef Oliver Blume etwa sprach auf einer Demo gegen Rechtsextremismus. Für die Freiheit müsse man aufstehen. Gerade VW als weltweit tätiges Unternehmen müsse Haltung zeigen. Und nun? In Deutschland konnte die AfD enorme Zugewinne verbuchen. In Frankreich führt die Stärke von Rechtspopulisten zu Neuwahlen. Auf europäischer Ebene verlieren vor allem die Liberalen und die Grünen. Was sind die Folgen für Europas Wirtschaft und wie reagieren ihre Vertreterinnen und Vertreter? Gregor Lischka.
Bei den Wirtschaftsverbänden bleibt man mit Blick auf die Ergebnisse bei der Europawahl optimistisch.
Es ist gut, dass die proeuropäischen Parteien im Europäischen Parlament weiterhin klar in der Mehrheit sind,
erklärt Tanja Gönner, Hauptgeschäftsführerin vom Bundesverband der deutschen Industrie. Sie hält die Auswirkungen des Rechtsrucks im Europäischen Parlament daher für überschaubar. Auch andere Wirtschaftsvertreter, wie etwa Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, glauben an eine stabile Mehrheit der Mitte-Links- und Mitte-Rechts-Parteien. Dennoch fordern sie in Reaktion auf das Wahlresultat eine neue Prioritätensetzung innerhalb der EU. Tanja Gönner vom BDI.
Wir brauchen eine Balancierung zwischen Ökologie und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen.
Der Ökonom Achim Wambach vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung glaubt, dass es auch genauso kommen könnte. Er deutet bereits jüngere Signale aus der amtierenden EU-Kommission so, dass ein Umdenken stattfindet und man sich in der nächsten europäischen Legislaturperiode in der Tat mehr auf die rein wirtschaftspolitischen Themen fokussieren könnte. Heißt,
etwas weniger Wert auf den Green Deal, wobei der natürlich nach wie vor wichtig ist, aber mehr Augenmerk auf die Wettbewerbsfähigkeit, die Stärkung des Binnenmarkts, damit wir auch die Stärke, die wir haben in Europa, nämlich der Binnenmarkt, sozusagen das Fund, mit dem wir wuchern können, dass das auch weiter vorangetrieben wird.
Es ist vor allem der gemeinsame Binnenmarkt, also der möglichst freie Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Personen oder auch Kapital, den die deutschen Unternehmen und ihre Vertreter an der Europäischen Union schätzen, den es aus ihrer Sicht nun auch trotz des Erstarkens rechter Parteien weiter zu vertiefen gelte. Tanja Gönner vom Bundesverband der deutschen Industrie fasst ihre Wunschliste an das neue Parlament wie folgt zusammen.
Die Vollendung des europäischen Binnenmarkts, der Abschluss von Freihandelsabkommen und auch der Bürokratieabbau.
Auf einen funktionierenden Binnenmarkt und mehr Bürokratieabbau werden sich wohl die meisten neu gewählten Abgeordneten, selbst die vom rechten Rand, innerhalb der EU einigen können. Aber Freihandelsabkommen? Große Teile der europäischen Bevölkerung sehen Freihandelsabkommen zwischen der EU und Drittstaaten wie zum Beispiel den USA, Kanada oder den südamerikanischen Mercosur-Staaten kritisch. Sie befürchten, dass es die EU ist, die so den Wettbewerb mit Unternehmen aus Ländern mit niedrigeren Lohnkosten und geringeren Sozial- oder Umweltstandards verstärkt. Dabei habe die Europäische Union auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern trotz einiger Mängel viel zu bieten, glaubt Frank Wernicke, Vorsitzender der Gewerkschaft Verdi.
Angefangen von den Regelungen für europäische Betriebsräte oder in der jetzt abgelaufenen Legislaturperiode die Mindestlohnrichtlinie, die auch vorschreibt, dass in allen Mitgliedsländern der EU 80% Tarifbindung und Tarifschutz herrschen soll. Das sind Themen, die absolut wichtig sind für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber natürlich gibt es noch Verbesserungsbedarf. Wir haben unverändert Ausbeutung auf dem Arbeitsmarkt. Wenn ich an die Situation vieler Lastwagenkraftfahrer denke, die unter zum Teil miserablen Bedingungen Transportleistung in Europa erbringen.
Auch nach der Europawahl gibt es also weiterhin einen breiten Konsens bei den führenden Unternehmensverbänden, Gewerkschaftsvertretern und Ökonomen in Deutschland. Sie alle glauben noch an das aktuelle Projekt der Europäischen Union. Auch für die kommenden 5 Jahre.
Ein Beitrag von Gregor Lischka war das. Deutschlandweit hat die in Teilen rechtsextreme AfD knapp 16% der Stimmen bekommen. In Teilen Sachsens waren es sogar 40%. Bemerkenswert ist ein Blick auf Wählerbefragungen von Infratest DIMAP. Demnach schnitt die AfD besonders gut bei jüngeren Wählern ab. Sie war laut den Befragungen auch bei Arbeitern beliebt. Und Wählerinnen und Wähler, die weniger Geld zur Verfügung haben, wählten angeblich auch häufiger die AfD. Jung, kein Hochschulabschluss und wenig Geld, gleich AfD? Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Mischa Erhardt hat sich umgehört.
Die Auswertung der Wahlergebnisse durch die Statistiker von Infratest DIMAP ist auf den ersten Blick eindeutig. Der Zuspruch zur AfD ist bei Arbeiterinnen und Arbeitern mit 34% besonders hoch. Und mit 33% fast ebenso hoch ist der Anteil von AfD-Wählern bei Menschen, die ihre wirtschaftliche Situation als schlecht einschätzen.
Auf jeden Fall spielen ökonomische Aspekte, also soziale Sicherheit, eine ganz große Rolle,
sagt die wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institutes der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung Bettina Kohlrausch.
Das ist jetzt nicht unbedingt nur das Einkommen, wobei wir in unseren Daten schon auch immer sehen, dass die Menschen mit geringeren Einkommen häufiger AfD wählen. Aber es ist auch zum Beispiel die Angst vor Transformationsprozessen,
die offenbar bei Menschen mit niedrigem Lebensstandard häufiger vorhanden ist als bei Menschen, die angeben, einen hohen Lebensstandard zu haben, so die Meinungsforscher. Dabei spielen Studien zufolge auch die Arbeitsbedingungen eine Rolle und das Gefühl, in Arbeitsprozessen mitbestimmen zu können. Bettina Kohlrausch.
Also das heißt, die Art, wie Menschen arbeiten, welche Erfahrungen sie da machen, hat viel damit zu tun, ob sie antidemokratische Einstellungen entwickeln, und die können dann eben auch mobilisiert werden von rechten Parteien. Und das haben wir für 10 europäische Länder gesehen, die wir uns angeguckt haben.
Dass der Zuspruch hierzulande zur AfD keineswegs nur auf schwache Einkommen reduzierbar ist, zeigen die gestrigen Wahlergebnisse. Jens Südekum, SPD-Mitglied und Ökonom an der Universität Düsseldorf.
Die ersten Auswertungen jetzt zur Europawahl zeigen ja schon, dass ein Stimmverhalten für die AfD jetzt keinesfalls ein Phänomen ist, was man nur bei den Ärmsten oder nur bei bildungsfernen Schichten sieht, sondern es zieht sich eben ja weit in die Mittelschicht. Und das sieht man ja auch regional. Es gibt hohe AfD-Zustimmung auch in Regionen, denen es wirtschaftlich noch eigentlich sehr gut geht.
Während nach Analysen Südekums die Trump-Wahl 2016 oder auch das Votum zum Brexit in Großbritannien Wählerinnen und Wähler in Regionen entschieden haben, die einen wirtschaftlichen Niedergang hinter sich hatten, sei das heute anders.
In Großbritannien waren es die Regionen im Norden von England, auch die früheren Industriezentren, die alle den Bach runtergegangen sind. In Deutschland ist jetzt aber mittlerweile ein etwas komplexeres Bild eben tatsächlich da. Man wählt AfD nicht, weil man unter die Räder gekommen ist, sondern weil man fürchtet, dass man in der Zukunft unter die Räder kommen könnte. Und das ist ja schon etwas anderes, also nicht Strukturwandel, der schon stattgefunden hat, sondern Strukturwandel, der eventuell demnächst stattfinden wird.
Ohne Zweifel ist ein großer Strukturwandel, der für Verunsicherung sorgt, die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Das dürfte auch Teil der Erklärung sein, weswegen die Grünen starke Stimmenverluste bei der Europawahl zu beklagen haben. Solche Verunsicherung aber sei eben nicht nur in ärmeren Bevölkerungsgruppen vorhanden, sondern ein Phänomen, das sich weit in die Mittelschicht bis hin in obere Bevölkerungsschichten hineinzieht oder hineinziehen könne, so Jens Südekum.
Ein Beitrag von Mischa Erhardt war das. Die Europawahl, die Wirtschaft und das starke Abschneiden der AfD, darüber kann ich jetzt sprechen mit Philipp von der Wippel, Gründer und Geschäftsführer von Project Together, einer Organisation, die sich für mehr Zusammenhalt zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft einsetzt. Guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Erst vor wenigen Wochen hat Ihre Organisation zusammen mit Unternehmen und Verbänden eine Initiative gestartet, die sich Vereint für Demokratie nennt. Dabei geht es auch um Projekte gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus und jetzt diese enormen Wahlerfolge für die in Teilen rechtsextreme AfD. Sind auch Sie gescheitert?
Nein, die Wahlergebnisse zeigen eben, dass die Feinde der Demokratie es extrem gut verstehen, sich zu organisieren. Also wenn wir uns angucken, wie die AfD und auch ihre Organisationen drumherum es schaffen, in lokale Vereine hineinzuwirken, auf sozialen Medien Influencer einzuspannen, dann steht eins klar, wir als Demokratinnen und Demokraten müssen uns viel besser organisieren in Zukunft. Das haben wir bisher zu wenig getan. Wir brauchen neue Allianzen zwischen Zivilgesellschaft, also dort, wo Vereine, Initiativen, engagierte Bürger aktiv werden und auf der anderen Seite mit dem Staat, mit der Wirtschaft. Und deswegen haben wir mit der Allianz Foundation zusammen Verein für Demokratie gestartet, um den Initiativen und zivilgesellschaftlichen Organisationen, die vor Ort, aber auch deutschlandweit die Demokratie verteidigen gegen diesen Rechtsruck, auch mit dem notwendigen Geld von Unternehmen zusammenzubringen.
Ja, und wenn ich es aber richtig verstehe, dann haben Sie sich umgehört, geworben, bei Unternehmen aufzuspringen, mitzumachen. Und der Enthusiasmus, wenn ich es richtig verstanden habe, der ist ausgerechnet bei ostdeutschen Unternehmen eher, der hält sich in Grenzen. Trauen die sich nicht?
Also es gibt viele Unternehmen, die sehr klar Farbe bekennen und sich gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, die auch Rassismus klar benennen. Wenn wir zum Beispiel Nomos Glashütte, den Uhrenhersteller, nehmen oder auch Zeiss, die auch in ihren Werken Demokratiebildung machen, die sich vor Ort einsetzen, auch gegen all den Widerstand, auch pro-demokratische Initiativen finanzieren. Wir sehen aber gleichzeitig, dass natürlich in Ostdeutschland die Unternehmen auch in den letzten Jahren schon mit Strukturwandel und all dem, was zu tun war, auch schon stark gefordert waren. Das heißt, ich glaube, es ist mindestens auch die Pflicht der westdeutschen Unternehmen, aktiv zu werden. Aber bin sehr zuversichtlich, dass je mehr Unternehmen mitmachen bei Verein für Demokratie, auch immer mehr Unternehmen sich trauen, auch einzusteigen, die vielleicht auch bei sich im Umfeld immer mehr Erstarken der AfD sehen und sich vielleicht aktuell noch nicht trauen.
Wenn ich darf, dann überspitze ich jetzt mal ein bisschen. Ein Arbeitgeber in Ostdeutschland sagt, die AfD ist doof und sagt den Arbeitnehmern gegenüber, wählt lieber andere Parteien. Kann sowas funktionieren?
Ja, ich glaube, es kann dann funktionieren, wenn der Arbeitgeber, und das wurde auch schon gemacht in einigen Werken, vor die ganze Mannschaft sich hinstellt und mal durchdekliniert, was es für das eigene Unternehmen bedeuten würde, wenn die Forderungen der AfD auf europäischer Ebene durchgesetzt werden würden. Welche Arbeitslosigkeit dadurch entstehen würden oder auch ganz konkret, welche eigenen Aufträge dadurch dann auch wegbrechen würden durch eine starke Beschneidung des Binnenmarkts. Das funktioniert. Die ganz konkreten eigenen wirtschaftlichen Folgen, die die Forderungen der AfD hätten, das mal durchzudeklinieren, das ist kein Moralisieren, sondern das zeigt einfach die Konsequenzen auf und das klappt erstaunlich gut.
Ich habe vor der Sendung mich auf Ihrer Webseite ein bisschen nochmal umgeschaut. Project Together, Sie wollen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ja auf dem Weg unterstützen, bestimmte Ziele zu erreichen. Da geht es um die Energiewende, die Integration von Fachkräften, eine nachhaltigere Landwirtschaft. Das klingt für mich alles recht nah an den Zielen der Grünen, einer Partei, die bei dieser Europawahl herbe Verluste erlitten hat. Wird auch Ihr Kurs abgestraft?
Nein, ganz im Gegenteil. Wir sind eine überparteiliche Organisation, arbeiten mit allen pro-demokratischen Kräften gut zusammen, auch eben sehr viel auch mit staatlichen Organisationen, wo eben dann auch politische Vertreter von CDU bis Grünen gegeben sind. Und nein, der Punkt, und deswegen machen wir unsere Arbeit, deswegen bauen wir neue Allianzen zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und Staat, dass wir beweisen müssen, dass wir diese großen Zukunftsfragen, nämlich wie geht es mit Fachkräftemangel weiter, wie schaffen wir eine Wirtschaft, die klimaneutral ist, wie gehen wir mit dem Pflegenotstand um, dass wir es schaffen, dort Fortschritt zu machen. Das ist doch der Punkt, wo die AfD so viele Menschen gewinnt, weil sie sagt, all diese Zukunftsvorhaben, die schaffen wir gar nicht. Und deswegen gehen wir in die Vergangenheit zurück. Und diese Angstmache können wir nur entgegnen, indem wir konkret zeigen, nee, das gelingt. Einwanderung kann gelingen. Fachkräftemangel kann besiegt werden. Neue Geschäftsmodelle bringen neue Arbeitsplätze, die aber CO2-neutral sind. Ja. Und dafür braucht es aber ein neues Zusammenspiel zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und Staat, weil alleine kann es keiner. Und das haben wir zu lange probiert.
Ich würde ganz gerne zum Schluss des Gespräches mit Ihnen zusammen noch einen Auszug einer Rede mit Ihnen anhören. Sie stammt aus dem Monat April, wird aktuell im Netz geteilt. Es spricht Theodor Weimer, Chef der Deutschen Börse, einem DAX-Konzern.
Wir sind ökonomisch gesprochen auf dem Weg zum Entwicklungsland. Wir machen uns klein vor Brüssel und vor Berlin, und zwar wir Unternehmer. Und die Amerikaner sagen mir klipp und klar ins Gesicht: Hört auf, eine Public Economy zu sein, die wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt und darauf wartet, dass die Schlange zubeißt. Werdet wie wir eine Private Economy. In USA sagen die, ist uns doch egal, welcher alte Mann Präsident wird. Wir als Unternehmer, wir führen das Land.
Ein DAX-Vorstand, der auch im Gespräch verbal gegen den Bundeswirtschaftsminister gekeilt hat, von einer schieren Katastrophe spricht. Und wir haben es gerade gehört, das Bild zeichnet, dass Unternehmen die USA führten und nicht gewählte Präsidenten. Herr von der Wippel, Sie arbeiten ja mit Managerinnen und Managern in ganz Deutschland zusammen. Denken die alle so?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich mit den Geschäftsführern und auch den Unternehmensinhabern, mit denen ich spreche, auch den 20 Unternehmen und Stiftungen, die in den Fonds jetzt auch eingezahlt haben, seien es Mittelständler wie Figa oder Hellmann oder große Startups wie Personio und Flix, merke ich ein sehr groß steigendes Verantwortungsgefühl für die Gesellschaft und die sich eher fragen, wie können wir noch mehr Verantwortung übernehmen, weil als Wirtschaft sind wir Teil der Gesellschaft. Und wenn die Gesellschaft nicht funktioniert, dann funktioniert die Wirtschaft auch nicht. Und noch ein Punkt, Herr Weimer sollte sich fragen, ob es wirklich nachahmenswert ist, amerikanische Verhältnisse hier nach Deutschland zu importieren, wenn man sich anschaut, welche Zerwürfnisse auch die Wirtschaftsform in den USA in den letzten 30 Jahren in der Gesellschaft gebracht hat, welche Ungerechtigkeit, Ungleichheit es dazu geführt hat, dass Menschen obdachlos in San Francisco auf der Straße sterben. Ich glaube, da können wir auf unsere soziale Marktwirtschaft sehr stolz sein und könnten uns eher trauen, neue Modelle, auch einer Public Economy, die aber trotzdem die Märkte gut bespielt, hier in Deutschland weiter fortzuführen.
Philipp von der Wippel war das, Gründer und Geschäftsführer von Project Together. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und hier kommt ein Beitrag von Bastian Brandau über das Unternehmen Sennheiser, das zum Beispiel Mikrofone herstellt und sich andererseits als andere Unternehmen, Elektronikhersteller aus Deutschland, auf dem deutschen Markt und Made in Germany weiterhalten kann.
Madonna, Beyoncé oder Rihanna, sie alle nutzen die Mikrofone aus Wennebostel, rund 20 Kilometer nördlich von Hannover. Hier gründete der Elektroingenieur Fritz Sennheiser 1945 eine Firma, deren Mikrofone auch bei John F. Kennedys Berliner Rede den Ton verstärken und zu sehen sind. Oder erst gestern bei vielen Fernsehübertragungen und Pressekonferenzen zur Europawahl. Über 500 Millionen Euro Umsatz machte die Sennheiser-Gruppe im vergangenen Jahr. Mehr als zufrieden seien sie damit, sagt Andreas Sennheiser, Enkel des Gründers, der das Unternehmen gemeinsam mit seinem Bruder Daniel führt.
Nach der Pandemie sind viele Bereiche, die im Live-Veranstaltungsbereich sind, wieder stark gewachsen. Der Studiobereich ist auch auf einem hohen Niveau geblieben. Und natürlich Konferenztechnik für hybrides Arbeiten und Remote Learning hat auch eine besonders starke Konjunktur gehabt.
Als in der Corona-Pandemie Konzerte reihenweise ausfielen, machte sich das auch bemerkbar am Sennheiser-Umsatz, der 2020 zurückging. Gleichzeitig stieg der Bedarf an Videokonferenzen in Unternehmen oder Universitäten, für die Sennheiser Produkte liefert. 2021 hatte Sennheiser das Geschäft für Privatkunden abgegeben, der Schweizer Hörgerätehersteller Sonova übernahm und stellt seitdem unter anderem Noise-Canceling-Kopfhörer mit dem S-Firmen-Logo von Sennheiser her. Co-Firmenchef Daniel Sennheiser.
Und im Rückblick kann man ganz klar sagen, die Fokussierung auf das, was wir wirklich gut können, dort, wo wir einen signifikanten Mehrwert für den Kunden bieten können, war sehr erfolgreich. Wir sind überdurchschnittlich gewachsen in den letzten Jahren seither und haben auch eine hohe Zufriedenheit, beides der Kunden und der Mitarbeitenden.
Über 2000 Menschen arbeiten weltweit für das Unternehmen. mehr als die Hälfte davon in Deutschland. Über 50 Millionen Euro Gewinn haben sie 2023 für das Familienunternehmen erwirtschaftet, das weiter investiere. In Forschung und Entwicklung, aber auch in modernere und weiter automatisierte Fertigungsanlagen am Gründungs- und Hauptstandort Wennebostel, sagt Andreas Sennheiser.
Auf der einen Seite ist Investition bei Wachstum einfach wichtig, um dem standhalten zu können oder Schritt halten zu können. Auf der anderen Seite sehen wir auch eine gewisse Transformation, dass wir sagen, in Deutschland müssen wir uns konzentrieren auf Hightech und besondere Anforderungen. Wir haben ein weiteres Werk in Rumänien, wo wir stärker in die manuellen Tätigkeiten investieren. Insgesamt ist es eine Ausweitung unserer Wertschöpfungskette, die ja sehr hoch integriert ist.
Vieles selbst zu machen, habe sich für Sennheiser schon vor der Pandemie bewährt und währenddessen erst recht. Viel Wissen werde im Konzern und am Konzernstandort weitergegeben, in einem bereits seit langer Zeit diversen Team, sagen Andreas und Daniel Sennheiser, mit Blick auf die Beschäftigten aus über 30 Ländern in Wennebostel und aus über 50 Ländern im Gesamtkonzern. Die Bedeutung von Diversity für Sennheiser betonen die Brüder bereits seit einigen Jahren öffentlich. Zuletzt in einer Botschaft zum Deutschen Diversity-Tag der Charta für Vielfalt Mitte Mai, 3 Wochen vor der Europawahl. Andreas Sennheiser.
Und ich glaube, gerade wenn man das Ergebnis jetzt sieht, muss das ein Aufruf sein für alle anderen Unternehmen und gesellschaftlichen Vereinigungen, dass wer für Demokratie ist, sich auch jetzt lauthals dafür einsetzen muss und schauen muss, ja, wie können wir sicher sein, dass unsere Demokratie hier in Deutschland und in Europa, weil es ja nicht nur ein deutsches Phänomen, nachhaltig gestärkt werden kann.
Die Jahrespressekonferenz von Sennheiser. Andreas Sennheiser war das im Beitrag von Bastian Brandau. Ja, und wir schauen nochmal auf das Top-Thema des Tages. Europa hat gewählt, die Christdemokraten bleiben europaweit stark, die AfD und andere rechtsnationale Parteien werden noch stärker und die Grünen und die Sozialdemokraten in Deutschland mit herben Verlusten. Stefan Wolf an der Börse in Frankfurt am Main. Trotz Europawahl ist der Blick auf so eine Wahl ja manchmal recht national. Machen wir jetzt mal anders, schauen ganz bewusst über Deutschland hinaus. Wie reagieren denn dort Anleger auf die Wahlergebnisse?
Nun, das große Börsenbeben, was man gestern Abend noch befürchtet hatte, ist weitgehend ausgeblieben. Der Eurostoxx 50, der die wichtigsten Werte des Euroraumes repräsentiert, der sinkt derzeit um 1%. Deutlich stärker fallen die Verluste in Frankreich aus. Die vorgezogenen Neuwahlen, die dann auch noch quasi überstürzt noch in diesem Monat stattfinden sollen, haben für einen Schockmoment gesorgt. Der CAC 40, der die 40 wichtigsten Werte an der Pariser Börse repräsentiert, verliert aktuell 1,8%. Der deutsche Aktienindex, der büßt 0,4% ein, ist 74 Punkte im Minus bei 18.483.
In Europa ist der Euro drin und so eine Europawahl und mögliche Unsicherheit kann Einfluss auf den Eurokurs haben. Ist das so?
Das ist so, zumal ja auch veritable Euro-Gegner den Gang, den Sprung ins Europäische Parlament wohl geschafft haben. Das kostet den Euro heute 1,5 Cent an Wert. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0744 $. Das Ganze schlägt sich vor allen Dingen auch an den Anleihemärkten nieder. Denn normalerweise suchen ja Anleger bei unsicheren Zeiten die sicheren Häfen. Das sind die Anleihemärkte. Nur dieses Mal ist das überhaupt nicht so. Am deutschen Anleihemarkt ist die Umlaufrendite um 6 Basispunkte gestiegen auf 2,7%. Bis zu 1,34 Euro waren die Verkäufe wert, als man sich von deutschen Anleihen verabschiedet. Noch stärker ist der Abschied von französischen Anleihen. 10-jährige Titel dort liegen jetzt im Moment bei 3,23%. Hier ist also ein hoher Risikoaufschlag gefordert, der nicht ganz so hoch in Deutschland ausfällt. In Deutschland liegt die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen bei 2,64%.
Stichwort Deutschland. Wie schaut es aus beim DAX?
Nun, der deutsche Aktienindex, wie gesagt, verliert 73 Punkte, 0,4%, inzwischen bei 18.485. Das Wahlergebnis schlägt also hier nicht so stark durch wie bei unseren französischen Nachbarn. Allerdings muss man auch sagen, es ist eher Zurückhaltung angesagt. Die Umsätze sind dünn.
Wir schauen noch auf den Goldpreis.
Das Gold hat sich aktuell um $5 verbilligt. Es kostet aktuell $2.304,70.
Und das waren Einschätzungen von Stefan Wolf, unserem Reporter an der Börse in Frankfurt am Main. Und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier im Deutschlandfunk. Gleich übernehmen die Kolleginnen und Kollegen der Nachrichten und der Sendung Kultur heute. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Ich bin Benjamin Hammer.